Für mich ist immer wieder spannend, mit Gott, mit Jesus im Gespräch zu sein und ihn zu fragen, was ist denn dran für uns? Manches Mal fällt es mir leichter, wir haben eine Predigtreihe und dann ist klar, an dem Sonntag kommt der Text. Im Moment gerade haben wir es frei, das heißt, jeder, der Gottes Wort verkündigt, darf sich von Gott inspirieren lassen, und das habe ich auch gemacht. Ich habe Gott gefragt und ihr seht schon das Schmunzeln. Gott hat mich in 2. Mose 14 reingeführt. Also wer gerne seinen Bibeltext, egal ob jetzt auf App oder so richtig in schwerer Form einer Bibel, aufschlagen möchte, 2. Mose 14. Der Schwerpunkt, den ich vorlesen möchte, ich werde aber noch ein paar Verse nach vorne gehen im Lauf der Predigt. Ich werde bei Vers 14 anfangen, also beginnen. Bevor ich vorlese, kleine Anekdote über die Schwachheit meines Lebens. Wir saßen vor vielen, vielen Jahren am Esszimmertisch der Familie Eberhard. Und mein Sohn, mein ältester Sohn, der ja selber hier schon gepredigt hat, kam von der Schule, vom Rallye-Unterricht und hat erzählt, dass sie Mose hatten. Und er hat mir dann erzählt, ihr merkt, da war der Tim noch etwas viel jünger. Er hat mir dann erzählt, dass der Mose ja den Ägypter umgebracht hat. Und ich habe zu ihm, so wie man das halt so macht, ich war in irgendwelchen Besprechungen und habe noch was erledigt im Büro, und habe zu ihm gesagt, ja, der hat da halt in der Euphorie, da ist ihm halt die Galle übergekocht und dann ist das halt aus Versehen passiert. Ich wollte den Mose in ein gutes Licht stellen. Und dann hat sich der Tim aufgestellt auf seinem Stuhl und hat gesagt, nein, das hat er bewusst gemacht, Papa. Er hat es geplant. Und ich habe meinen Tim angeguckt, da war der 11, 12, 13, wird er da gewesen sein. Und habe gesagt, Tim, ich sag's dir, das war so. Und mein Sohn hat gesagt, nein, lies es nach in der Bibel, hol sie raus. Er hat es bewusst geplant und hat den Ägypter umgebracht. Nun saßen da ein paar Kinder mehr dabei und die saßen alle ganz spannend da und haben so überlegt, ja, wer hat jetzt recht von den beiden, der Tim oder der Papa? Eigentlich muss doch der Papa alles wissen. Eigentlich weiß der das doch. Ja, Tim hat mich richtig herausgefordert. Ich habe dann die Bibel geholt, bin rot im Gesicht geworden. Ich spüre noch wie heute, wie meine Ohren begannen zu glühen. Ja, Tim hatte leider recht. Es hätte mir so gefallen an diesem Tag, wo ich viel im Büro gearbeitet habe, dass der Mose das aus Versehen gemacht hat. Nee, aber er hat ihn bewusst kaltblütig, er hat es geplant, so steht es in der Bibel. Und so ähnlich ging es mir bei dem Text auch in Kapitel 14, Abvers 14, dass ich so gedacht habe, na, den Text kennst du, Gerd, da weißt du doch manches Bescheid. Aber es hat mich gelehrt, mein Sohn hat mich auf den Boden der Tatsachen gebracht, doch zu lesen, was wirklich da steht und nicht zu interpretieren, was man gerne hören will. Und so ging es mir bei diesem Text auch. Den Boden der Tatsachen zu berühren und zu hören und zu lesen und zu verstehen, was will Gott Mose und vielleicht auch dem einen oder anderen uns sagen. Ab Vers 14 steht da aus der Elberfelder Übersetzung, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Befiehl den Israeliten, den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es. Denn die Söhne Israel auf dem trockenen damit die Söhne Israel auf dem trockenen Land mitten durch das Meer hindurchgehen. Ich jedoch will das Herz der Ägypter verstocken, sodass sie sich ihnen sodass sie hinterherkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao, an seiner ganzen Heeresmacht und an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, den, wenn ich mich am Pharao und an seinen Wagen und seinen Männern verherrlicht habe. Und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf, trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich vor sie. Und so kamen sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israel, und sie wurden dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. Und so kam jenes Heer, in dem die ganze Nacht nicht näher. Und Mose streckte seine Hand über dem Meer aus, und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch seinen starken Wind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land, und das Wasser teilte sich. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Und die Ägypter aber jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her, alle Pferde des Pharao und alle Streitwagen und Reiter, mitten ins Meer hinein. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Dann stieß er die Räder vor ihnen von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter: Lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie und gegen die Ägypter. Der Herr aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand über das Meer aus, damit das Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und auf ihre Reiter zurückkehrt. Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus, und das Meer kehrte zu dem Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück, und die Ägypter flohen ihm entgegen. Der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. So kehrte das Wasser zurück und bedeckte die Wagen und die Reiter und das ganze Heer der Ägypter, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb aber auch nicht einer von ihnen übrig. Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Ich habe mir aus diesem Text erlaubt, ein paar Punkte rauszunehmen, ein paar Bibelverse, die ich mit euch ansehen möchte. Eigentlich hätte man das ganze Kapitel lesen müssen, aber ich springe noch in die ersten 13 Verse. Der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist, ist Vers 15. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Die Szenerie war folgende, dass sie ja mit der Erlaubnis der Ägypter die Israeliten das Land Ägypten, Goschem, wo sie gewohnt haben, verlassen durften, dass sie sogar noch Geschenke von den Ägyptern bekommen haben und dass sie so gehen sollten. Dass man sie quasi in Freiheit gelassen hat. Und interessant ist, und genau jetzt kommt der Sprung in diese ersten Verse, da wird in den ersten Versen nämlich erklärt, was Gott macht. Und zwar beschließt Gott schon ganz am Anfang der ersten Verse und sagt, ich Gott werde das Herz des Pharaos verstocken, Vers 4. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, sodass er ihnen nachjagt. Also nicht die Ägypter, nicht der Pharao selber hat ein hartes Herz für sich gemacht, sondern Gott selber hat es nicht nur zugelassen, sondern ich will das Herz des Pharao verstocken. Also Gott selber hat seinen Anteil daran, dass der Pharao ein hartes Herz hat. Das ist nochmal eine Dimension mehr, wie, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich ärgere mich über etwas. Ich mache jetzt einfach ein Beispiel. Mein Nachbar hätte einen Kirschbaum und die Äste würden immer weiter zu mir rüber wachsen. Das ist so, Kirschbäume treiben, schlagen, also das ist Wahnsinn, wie die geäscht in einem Jahr durchtreiben. Deswegen schneidet man Kirschbäume auch mehrmals im Jahr, nicht nur einmal, nur so nebenbei. Und der würde jetzt hergehen und würde aus lauter Wut, oder ich würde aus lauter Wut seinen Baum auf meiner Seite komplett kappen, weil mich das so ärgert. Das wäre die Konstellation, ich verhärte mein Herz gegenüber meinem Nachbarn und schneide ihm jetzt die Äste auf meiner Seite ab. Aber Gott sagt, nein, ich selber habe dem Pharao das Herz verhärtet. Er ist nochmal eine Stufe höher. Also Gott lässt es zu, dass der Pharao ein hartes Herz kriegt, also eine Wut kriegt und loszieht. Und Gott selber macht das. Das kommt hier zum Tragen. Denn dadurch zieht der Pharao los. In Vers 5 heißt es, die Ägypter kommen nach ihrer ersten Trauer über die erstgeborenen Söhne zur Vernunft und sagen, was haben wir getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen. Ich würde es mal etwas krasser in unsere heutige Welt übertragen. Es gibt ja auch gewisse Bereiche so in der Schweiz, zum Beispiel die Goldküste am Zürichsee. Dort wohnen ja nicht nur Reiche, sondern Superreiche. Und ich habe da ein, zwei, die sich dort ein bisschen auskennen, kennengelernt. Und die haben mir erzählt, es gibt eine Armada von Normalos, so wie mich, die ziehen dort quasi hinein und die richten denen alles, was sie wollen. Also es gibt dort Menschen, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als den Superreichen und Reichen das Haus so hinzurichten, wie die das wollen. Also da geht's richtig ab. Und diese Superreichen, die leben davon, dass es eine Armada von, ich sag mal, fleißigen Bienchen gibt, die dort hineinziehen und alles so machen, wie die Reichen das wollen an der Superküste, an dieser Goldküste. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, diese fleißigen Bienchen würden jetzt sagen, wir ziehen nicht mehr dort rein. Wir machen das nimmer. Ist vorbei. Aus. Niente. Wir werden euch euren Wohlstand nimmer unterstützen. Das war's. Und die würden noch sagen, ja schön, macht doch mal Urlaub, alles cool. Würden denen vielleicht sogar noch, keine Ahnung, 1.000 oder 10.000 Franken in die Hand drücken und sagen, genießt es in der Provence, nimmt die Blumenpracht wahr, geht mal ans Meer. Und auf einmal würden die Superreichen nach Hause kommen und denken, der ist ja gar nicht geputzt. Es sind ja keine Blumen mehr da. Der Rasen, hey, der ist ja nicht mehr 8, sondern 8,5 Zentimeter groß. Das geht ja gar nicht. Das ist unmöglich. Und so ähnlich ging es den Israeliten auch. Sie hatten ihre Freiheit, durften ziehen. Und jetzt kommt's bei den Ägyptern. Wer mäht unseren Rasen? Wer führt unsere Kinder in den Kindergarten, wenn wir keine Lust haben? Wer bereitet unser Essen zu? Wer staubt für uns ab? Wer geht für uns einkaufen? Wer füttert die Pferde? Wer schmiert den Wagen? Wer baut unsere Paläste? Ja, wer rückt die Steine für unsere großen Bauten hin? Da kam es ihnen über und sie haben gesagt, hey, das geht ja schon mal gar nicht. Aber wir haben da einen kleinen Fehler gemacht. Den müssen wir bereinigen. Wahrscheinlich würden die Superreichen an der Goldküste sagen, ja, kein Problem, dann rufen wir halt im nächsten Büro an und fragen nach anderen Leuten. Und irgendwann würden sie merken, es kommt keiner mehr. Wir müssen die zurückholen. Das war die Situation. Die Ägypter wollten die Israeliten zurückhaben und haben dafür ihre besten Kämpfer, ihre besten Wagen, ihre beste Ausrüstung genommen. Und nun sehen die Israeliten, wie die Ägypter mit ihrem Spezialheer, mit ihrer Sonderarmee von hinten kommen. Ah, und sie sehen, die haben wirklich Schmackes in den Armen. Das sind nicht die, wo die Muskeln unten am Bauch hängen und oben gar nichts, sondern da waren wirklich Muskeln oben am Arm da. Und die Israeliten sehen, vorne ist das Megawasser. Hinter uns sind die Ägypter. Auf der Seite, das ist schwierig, dann ändern die einfach nur ihre Richtung und jagen uns hinterher. Wir sind viel mehr, die sind nicht so viele, die werden uns richtig einkesseln. Und dann klemmen sich Mose und viele andere Israeliten dahinter und beginnen zu beten. Und man sollte meinen, beten ist doch jetzt das Richtige. Und in Vers 15 sagt Gott, da sprach der Herr zu Mose, was schreist du zu mir? Also der hat nicht so vornehm gebetet, wie wir das heute Morgen gemacht haben, sondern da war richtig Not im Kessel. Die haben sich um ihr Leben gefürchtet. Und Gott gibt ihm die Antwort, was schreist du zu mir? Eigentlich ist Gebet, so habe ich bisher immer gedacht, und jetzt kommen wir zu der Anfangsgeschichte zwischen meinem Sohn, meinem geliebten Sohn und mir, eigentlich ist Gebet das Wichtigste. Und ich habe das hier nicht nur einmal von der Kanzel gesagt. Und jetzt kommt Gott daher und sagt, was schreist du zu mir? Du betest? Hey, Mose, jetzt ist was anderes dran. Keine Regel ohne Ausnahme. Gebet ist dran, wenn Gebet dran ist. Das hat mich das Fürchten, das Predigen und das Lesen und das Vertrauen auf Gott gelehrt in diesem Text. Der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Was betest du jetzt? Jetzt ist Handeln dran. Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Hey, ihr müsst jetzt nimmer fragen, was dran ist. Jetzt ist das dran, dass ihr mir vertraut und dass ihr aufbrecht. Hört auf, zu mir zu schreien. Hört auf, mir die Not zu klagen. Hört auf, zu meinen, wenn ihr mir das sagt, dann mache ich das. Nee, jetzt geht's darum, dass ihr euch mit einbringt. Befiehlt den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Packt euren Koffer. Hört auf dem Boden zu liegen und zu beten. Pack euren Koffer. Packt eure Wagen. Packt alles. Und du, Mose, du erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es. Er sagt nicht, du, ich habe da so eine Betriebsanleitung für deinen Wanderstab. Die ersten 500 Seiten beschreiben, wie der aufgebaut ist und was da gemacht ist und so. Und dann gibt es noch 300 Seiten mit dem Kleingedruckten. Nein, Gott sagt, hey, ich habe dir Macht gegeben, dass wenn du mit deinem Stab etwas berührst, dass das dann auch eintrifft. Und jetzt nimm diese von dir gegebene Macht und setz sie zum Guten ein. Ich glaube, wenn ich an irgendeinem Donnerstag vor dieser Predigt gesagt hätte, Leute, wir brauchen nicht zu beten, wir sollten mal handeln, dann hätte mich wahrscheinlich der Martin, der Matthias und der Uli auf die Seite genommen und gesagt, du Gerd, das ist unsere Gebetszeit. Da beten wir. Da ist nicht Handeln dran. Jetzt kommt Gott um die Ecke bei den Israeliten, wo sie am verzweifeltsten sind und sagt, hey, handelt. Handelt. Redet nicht nur, sondern handelt. Und du, Mose, nimm deinen Stab und führ dieses Volk trockenen Fußes durch dieses Meer hindurch. Und wenn man sich das anguckt, dann sind das einfache, klare, deutliche Ansagen. Wo auch Menschen, die nicht viel behalten können, also wo der Arbeitsspeicher im Kopf nicht so deutlich ausgeprägt ist, wo sie ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Wir packen und der Mose, der macht mit seinem Stab dank Gottes Kraft den Weg frei. Und Gott gibt ihnen eine Verheißung mit. Vers 14. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Ihr werdet einfach nur das tun, was dran ist. Und ich kämpfe für euch. Ich war sehr erstaunt, dass Gott es hier sagt. Als ich es zum ersten Mal vor Anfang der Vorbereitung gelesen habe. Weil diese Stelle kenne ich von Gideon. Als Gideon mit seinen 300 Mann oben stand, hat Gott zu dem Gideon gesagt, ihr nehmt einen Tonkrug, eine Fackel und euer Schwert mit. Die Fackel zündet ihr an, steckt die in den Tonkrug, dann zerbrecht ihr diesen Tonkrug, dann haltet ihr die Fackel nach oben und euer Schwert in der anderen Hand. Und da steht dran, ihr bleibt da oben stehen, ihr 300 Israeliten, und ich regel das mit den Philistern. Ich mach das. Da steht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und genau diese Zusage steht für die Israeliten auch da. Nicht ihr müsst euch Sorgen machen, wie da jetzt zu kämpfen ist gegen diese Spezialeinheit von, ich sag mal, maximal 2.000 bis 3.000 Leuten, die da jetzt auf euch zuziehen und die euch richtig knechten und knebeln wollen und noch ein paar umbringen. Sondern das regel ich. Die Ägypter, die gehören mir, sagt Gott. Und ihr werdet einfach nur das machen. Ihr werdet das Wunder erleben, dass ihr durch dieses Meer hindurchzieht. Und dann passiert das, was Gott vorher angedeutet hat. Das Herz der Ägypter verhärtet sich. Sie sagen sich, ja super, die sind in einem Schwitzkasten drin, da kommen die nie mehr raus. Und jetzt haben wir sie und holen sie mit unseren Schwertern, mit unserer Kraft, mit unseren Wagen, mit unseren Pferden und mit unserer Intelligenz. Wollen die Ägypter die Israeliten wieder knechten? Was macht Gott? Der Engel, Vers 19, und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf, trat hinter sie. Die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. Und so kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Gott selber, Jesus, der Heilige Geist, hat sich zwischen die Israeliten und die Ägypter gestellt. Nicht die Ägypter konnten angreifen, sondern Gott hat sie zurückgehalten. Israel musste nur das tun, was Gott befiehlt. Sich darauf verlassen, was Gott verheißen hat. Das Annehmen, was Gott gesagt hat. Ich habe mir persönlich die Frage gestellt, wann ist Beten dran und wann ist Handeln dran? Und ich finde es keine einfache Frage. Ganz ehrlich, ich finde es keine einfache Frage. Und ich würde mich nicht pauschal getrauen, in der Seelsorge, in der Predigt oder in einem persönlichen Gespräch zu sagen, jetzt ist dies oder jetzt ist jenes dran. Und wenn ich zu jemandem von euch sagen würde, lasst uns drüber beten, dann wäre das keine Ausflucht, sondern dann wäre das dieses ernsthafte Fragen nach Gott, Herr, was ist dran? Aber scheinbar gibt es Situationen, wo Gott von uns möchte, dass wir handeln. Dass wir im Vertrauen auf ihn losgehen. Weil er unsere Situationen in der Hand hat. Mein Crash, mein körperlicher Einbruch vor 5 Jahren hat mich gelehrt, erstmal hinzusitzen, zu beten, mit Gott zu überlegen, was dran ist. Und ich würde sagen, all die Jahre hat es funktioniert. Und dann gab es eine Situation vor ein paar Monaten, ein paar Wochen, wo ich einfach gemerkt habe, in einer Situation, in Liebenzell geht es nicht vorwärts und nicht rückwärts, wo ich für mich beschlossen habe, jetzt ist mal Handeln dran. Und ich mich hinterher ganz schön schlecht gefühlt habe, sage ich so ehrlich. Gedacht habe, eigentlich hättest du ja davor beten müssen. Aber weil mir der Gaul durchgegangen ist, sagen wir Schwaben, bin ich einfach raus, habe meine Gerätschaft geschnappt und habe das einfach mal geändert. Ich will es nicht mit dem Deckmantel von hier zudecken. Ich will nur einfach zeigen, manches Mal ist es dran zu handeln. Und ich würde sagen, wenn ein Baum auf eine Hütte fällt, dann muss ich nicht 3 Wochen oder 3 Monate oder 3 Jahre fragen, Heiland, was soll ich tun, sondern dann braucht es eine Kettensäge, dass man diesen Baum von diesem Dach wieder runterkriegt. Ganz einfach und ganz schlicht. Und genauso geht es hier Gott auch. Er sagt, hey, packt eure 7 Sachen, so sagen wir das zu Hause, und dann aber los. Und du, Mose, du teilst dieses Meer. Und genau so kommt es. Genau so kommt es. Ich habe es euch vorgelesen, wie das ist. Und das ist das Nächste, dieses Wunderbare an diesem Text. So wie es Gott in der Theorie sagt, setzt er es in der Praxis um. Die Israeliten müssen nicht mehr machen, als den Mose nach vorne schicken, der dieses Meer teilt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sondern die Aufgabe, die mir zugeteilt ist, in der Gemeinde, in der Familie, an der Arbeit, die vollumfänglich auszufüllen, das reicht Gott. Ich muss ihm nicht zeigen, dass es noch mehr, noch besser, noch größer, noch weiter, noch schneller und was ich für ein toller Hecht bin. Nein, muss ich alles nicht machen, sondern die Gabe, die Gott mir gegeben hat, die setze ich dann für ihn ein. Und das, was ich nicht kann, das verlangt Gott nicht von mir pauschal. Mose war der Führer. Er musste vorangehen, weil er von Gott eingesetzt war. Und er hat diesen Stab gekriegt. Und dieser Stab war etwas Besonderes. Das lasse ich jetzt weg wegen der Zeit, aber guckt in die 10 Plagen der Ägypter hinein, da kommt er vor. Und eigentlich hätte Mose wissen können, aha, Gott kann mit diesem Stab, mit diesem besonderen Stab, der später auch in einem besonderen Kasten drin war, wo 2 Engel draufstehen, 2 Cherubine, kann er etwas Besonderes machen. Und genau das geschieht. Und ich habe mich gefragt, wieso verhärtet Gott das Herz der Ägypter? Vielleicht, weil Gott einfach genug war, was sie Böses an seinem Volk getan haben. Vielleicht, weil das Glas voll war, vielleicht, weil das Maß Gottes erreicht war, dass er gesagt hat, jetzt ist genug. Und ich habe mich in der Vorbereitung daran erinnert, das ist nicht die einzigste Stelle, wo für Gott genug ist. Wenn wir in der Bibel weitergehen, dann hat er das auch im Land Kanaan gemacht. Diese Völker, diese Stadtstaaten, die es dort gab, hat er nach 300-400 Jahren, so lange haben die dort gelebt, die sich nicht zu ihm umgewandt haben, die nicht gekommen sind und gesagt haben, wir glauben an dich, da hat Gott eine Grenze gesetzt und hat gesagt, jetzt ist Gnadenzeit vorbei. Das Gleiche hat er an seinem Volk gemacht, am Volk Israel. Die Deportation ist nicht eine Weinwillkür Gottes, sondern die Deportation des Volkes Israel kommt davon her, dass sich das Volk Israel von Gott abgewandt hat. Und Gott keine andere Chance sah, als diese Not zu nehmen in einem fremden Land, Assyrien, Babylon, später war es Medo-Persien, sie dort einfach mal leiden zu lassen, damit sie die Qualitäten von Gott, von dem Land Kanaan, von Israel wieder schätzen lernen. Die Hartherzigkeit, der Übermut, dieses Ich bin selber groß, ist für Gott manches Mal auch etwas, wo er für sich sagt, ich muss meinem Volk zeigen, was sie an mir haben. Manche Gottferne in unserem Leben hilft auch dazu, zu sehen, was ich an Gott habe. Was wir für einen tollen, einmaligen, guten Heiland haben. Und leider bestimmt Gott Tag, Stunde, Zeit, wo so etwas auch am Ende sein kann. Und wenn wir von unserem Leben reden, dass wir in der Gnadenzeit leben, wenn ich mich wohlfühle als Gerd, sage ich ganz ehrlich, dass ich in der Gnadenzeit lebe, dank Gottes Gnaden, siehe Römerbrief, Kapitel 8, Kapitel 9, wo das deutlich rauskommt, mit seiner Gnadenzeit, dann hat auch diese Gnadenzeit ein Ziel. Wir würden sagen, ein Ende. Ja, nein, eigentlich ein Ziel. Dann gibt es auch da ein Erreichen. Gott hat nun mal Zeit, Uhrzeit, Stunde in diese Welt hineingebracht. Und diese Uhrzeit hat er den Ägyptern, dem Pharao, dieser Spezialeinheit, diesen Pferden, diesen Wagen gesetzt. Und jeder, der das für ungerecht empfindet, der muss einfach sehen, Gott setzt Uhrzeit und Stunde für Gnade. So hart sich das anhört, er setzt das und diese Zeit war für diese Ägypter abgelaufen, nach Gottes Uhrzeit. Und ich sage das nicht, damit es uns Angst macht, sondern das Volk Israel hat davon einen Gewinn davon getragen. Das ist der dritte Punkt. Wenn wir uns aufmachen, wenn wir Schritte nach vorne machen, wenn wir geistlich uns bewegen. Sani und ich, wir haben gestern einen Besuch gemacht bei lieben Freunden von uns. Und dann sagte unsere Freundin zu uns, nur wer sich aufmacht, kann erleben, wie Gott wirkt. Nur wer sich aufmacht, wer Schritte macht, kann erleben, wie Gott wirkt. Ja, und da dachte ich so, den Satz musst du dir für morgen merken, also für heute Morgen, der passt super in die Predigt. Nur wer sich mit Gott aufmacht, wer Schritte tut im geistlichen Leben, der kann erleben, wie Gott wirkt. Und ich möchte anfügen, diesen Norweger, diesen Schweden, der in der Theologie bei mir manches geprägt hat, der gesagt hat, ich habe mich aufgemacht. Ich habe Schritte mit Gott getan und habe gemerkt, ich bin an einer Abzweigung falsch abgebogen auf diesem Weg. Und ich habe es gemerkt und bin zurückgegangen und bin auf der anderen Seite weitergelaufen. Auch dafür braucht Schritte. Wenn wir merken, dass wir uns in eine Richtung aufgemacht haben, die nicht richtig ist, dann nicht verzweifelt stehen bleiben und sagen, Heiland, ich stehe hier und ich merke, ich bin komplett falsch, schick doch bitte mal eine Hubschrauberdelegation vorbei. Es wäre super, wenn Gott immer Hubschrauber schicken würde. In meinem Reisedienst im Stau, ich habe mir nicht nur einmal einen Hubschrauber gewünscht, der so kommt. Und dann führt Gott so ein Magnet runter. Und dann saugt er mein Auto an und setzt mich einfach da vorne ab. Ich habe zu Gott oft gesagt, die letzten 10 Kilometer fahre ich, kein Problem. Aber lupf mich aus diesem Stau raus. Den Kraftausdruck erspare ich mir. Und er hat es nicht getan. Er wollte, dass ich die Strecke fahre und dass ich die Lektion lerne. Die Israeliten mussten die Lektion lernen, durch dieses Schilfmeer zu gehen. Durch dieses Meer hindurch. Durch diese beiden Wassermauern hindurch. Ist toll, wenn man schwimmen kann. Aber wenn man da eine Familie dabei hat mit Kleinstkindern, dann hat man da Sorge, wenn da meterhohes Wasser und da meterhohes Wasser ist. Aber Gott hat es den Israeliten nicht erspart, dass sie da durchgezogen sind und dass sie diese Sorge hatten. Aber das Ziel vorne, nämlich das Land zu sehen, das hat Gott ihnen gezeigt. Und diese Zuversicht, da durchzukommen, das hat Gott ihnen zugesprochen. Ihr geht da durch. Packt euer Zeug, ihr geht da durch und ihr werdet diesen Sieg erreichen. Beten ist jetzt nicht dran. Jetzt ist Handeln dran. Sich in Bewegung setzen, sich auf Gott zu verlassen und durchzuziehen. Und genauso in der Umkehrung nach hinten zu blicken und zu sehen, Gott hat das Gerichtsurteil an den Ägyptern vollzogen. Das ist genauso drin. Das ist unser Gott. Der genauso auch an den Menschen, die sich gegen ihn wenden, handelt. Mir fällt es schwer, weil ich mag meinen Nachbarn in Liebenzell, über den kann ich jetzt reden, den kennt ihr nicht. Ich mag meinen Nachbarn. Und er war auch derjenige, der rübergekommen ist, als Damaris gestorben ist und der gesagt hat, ich habe nicht viel. Der ist so 1,98, so Martin-mäßig eben. Und dann hat er den kleinen Gerd in den Arm genommen und hat gesagt, und wenn du was brauchst, kommst du. Der ist nicht gläubig. Aber unser Nachbar wird, Stand heute, nicht in den Himmel kommen. Und das ist hart für mich. Und ich bete für ihn, aber es ändert sich nichts nach außen hin. Und das finde ich hart. Aber ich habe lernen müssen, solche Dinge Gott in die Hände zu legen und zu sagen, ich kann nicht mehr wie beten, ich kann nicht mehr wie ihm das Evangelium sagen. Das habe ich gemacht, vor Jahren schon. Und dann liegt es in seiner Hand. Die Israeliten haben dank Gott erlebt, wie es ist, sich in seine Hand zu begeben und wirklich durchziehen zu können. Ich möchte hier einen Punkt setzen für die Predigt. Aber für uns als Gemeinde, für uns als Älteste, für uns als jeder Einzelne möchte ich einfach diesen Text, diese Predigt mitgeben und einfach sagen, es liegt eine Spannung in diesem Text drin, die uns persönlich und vielleicht auch als Gemeinde betreffen könnte. Und ich traue mir nicht, irgendwelche klugen Ratschläge zu geben. Aber so wie ich es am Anfang gesagt habe, und dann ist gut, dann dürft ihr Lobpreis machen, so wie ich es am Anfang gesagt habe, ich bin Gott dankbar dafür, dass er mir die Schrift, die Heilige Schrift neu gezeigt hat, dass ich manches im ersten Moment falsch abgespeichert hatte und froh bin zu wissen, ja, Gott führt und Gott möchte auch von mir, dass ich im Glaubensleben praktisch werde. Dass ich nicht nur in der Theorie verharre. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Heiland, und dir möchte ich das jetzt einfach wieder zurückgeben, was du mir ins Herz gelegt hast. Und möchte ich einfach darum bitten, dass du uns da jeden Einzelnen von uns in seiner persönlichen Lebensbahn, Laufbahn persönlich führst. Und dass du uns ansprichst, so wie du den Mose angesprochen hast, wann ist was dran in unserem Leben und auch in unserem Leben als Gemeinde. Dass wir richtig handeln in der richtigen Phase. Und dass wir Schritte tun für dich und mit dir. Und dass du wie eine Wolkensäule zu uns stehst. Amen.